Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Ja, wenn ich zu euch komme, dann komme ich irgendwie auch nach Hause. Hier fühlen wir uns wirklich richtig wohl bei euch. Und für Ingeborg ist es auch immer sehr wichtig, mit dabei zu sein. Es ist wirklich schön. Heute weiß ich nicht, ob ich eine adventliche Predigt habe, aber auf jeden Fall wird sie dazu taugen, sich vorzubereiten, dass Jesus wiederkommen kann, ganz persönlich. Und so bitte ich dich, Herr Jesus Christus, dass du jetzt weiterwirkst. Du hast mir vorher gezeigt, ein großes, zweischneidiges Schwert. Und mir war es, wie wenn dein Wort heute einen Weg frei macht für uns. Ein Weg, der durch Dornen versperrt ist, durch Hindernisse. Ja, dein Wort ist auch wie ein Hammer, der die Felsen zerschmeißt. Und so glaube ich, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern ausrichten wird, zu was es gesandt ist. Nämlich 160 und 30-fältig Frucht zu bringen. Heiliger Geist, du bist schon hier. Ich lade dich weiter ein, mächtig an uns zu wirken, dass unsere Gedanken gefangen sind unter den Gehorsam Jesu Christi und wir hören, nicht nur mit den Ohren oder mit unserem Verstand Dinge wahrnehmen, sondern im Geist. Heiliger Geist, mach du das Wort lebendig und schärfer wie dieses zweischneidige Schwert. Ich danke dir dafür. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hab ziemlich viel erlebt, seit ich letztes Mal bei euch war. Unter anderem war ich auf einer Herzgotteskonferenz in Karlsruhe. Da waren so im Schnitt vielleicht 1200 Leute zusammen. In der Christuskathedrale und wir durften sehr stark die Gegenwart Gottes erleben. 2 Stunden Lobpreis und Anbetung war keine Seltenheit, denn es gab kein Programm. Es gab auch keinen vorgesehenen Predigtdienst, obwohl 2 sehr starke Leiter da waren. Marc Dubois, der bekannt ist von früher von der Vineyard-Gemeinde in Toronto, und David Damian, der einen weltweiten Versöhnungsdienst hat. Die ganzen globalen Treffen da organisiert, sehr stark im Beten, aber die 2 wussten auch nie, wann sie drankamen. Es war sehr interessant. Wir waren 4 Generationen, von 8 Monate an bis über 80, waren alle da und auch die jüngere Generation durfte sehr viel mitwirken. Kinder durften prophetisch reden und haben gewaltig zu uns geredet. Wenn dann ein Kind mit 10 Jahren oder so oder 11 Jahre dann kommt und dann sagt, was es gesehen hat, es war gewaltig. Unter anderem war davon die Rede, dass wirklich Jesus wirken will in diesem Land, wie eine Erweckungswelle soll durchs Land gehen. Wir haben vieler dieser Prophetien schon gehört. Aber dieses Mal sagte das Kind, dass eine Staumauer das Wirken, die Welle des Geistes aufhalten würde. Und dann sah das Kind, dass überall Armeen von Engel an den Grenzen von Deutschland stehen und herein wollen. Und es ist so, wie wenn sie aufgehalten würde. Und gleichzeitig wurde auch gesehen, da mische ich jetzt eine andere Prophetie mit herein, wie Satan alle dämonischen Kräfte und Mächte konzentriert auf Deutschland, damit wir nicht in unsere Verheißung und die göttliche Bestimmung hineinkommen, wie wenn er mit Gewalt alles verhindern wollte. Und man sieht es ja, wenn man aufmerksam die Politik verfolgt oder diesen globalen Migrationspakt und andere Dinge, da sieht man, wie der Feind unser Land und Europa zerstören will. Ganz, ganz deutlich. Und wie die Politiker, sie schlafen, sie sind wie benebelt. Und sie erkennen die Gefahren nicht. Es bleiben wir noch übrig. Und dann wurde später von dem gleichen Kind gesehen, dass die Engel schon sehr viel von dieser Staumauer abgebrochen haben und dass die Welle kommt. Aber anders, wie es in den anderen Prophetien seither war, es wird so sein, wie wenn der Erdboden hochgehoben wird und da werden plötzlich die Wurzeln gesehen. Das viele Unkraut, ihr, die ja ein bisschen im Garten zu tun habt, da wisst ihr, das Unkraut, das so tief steckt, das selbst den trockenen Sommer überlebt hat. Und so ist es mit der Sünde auch. Und diese Kraft des Geistes will diese negativen Wurzeln freilegen und man weiß, dann kann man sie rausziehen. Und das ist es, was gerade geschieht. Es war sehr, sehr stark, dieses Wirken Gottes. Eine weitere Prophetie ging in diese Richtung und ich sammle sie von überall weltweit. Auf einer anderen Tagung, Kreis zur Einheit, wurde gesagt, Gott scannt uns gerade. Ihr wisst, was das heißt, gell? Wenn man hier so ein Stück Papier hat und will es in den Computer, dann wird es abgescannt, ganz genau. Und Gott sagt, er scannt die Leiter und die Pastoren im Land. Er scannt genauso die Gemeinden. Wieder ein anderes Bild, das ich hereinfließen lasse, ist, es wurde Deutschland gezeigt wie ein Relief. Kennt ihr das noch von früher? Grundschule war so einmal faszinierend, unsere Berge da zu sehen in der Gegend. Und so sah man Deutschland reliefmäßig. Und da waren Berge und da waren Täler. Und diese Berge waren das Symbol von Gemeinden, waren Symbol von Werken. Und manche Berge, die verschwanden. Angesehene Gemeinden, angesehene Werke, die verschwanden. Und was seither überhaupt nicht sichtbar war, plötzlich aus Tälern wurden Berge. Da wurde das, was erniedrigt war, erhöht. Auch was Werke anbetrifft und Gemeinden. Das ist so das Bild. Und so versteht ihr, die ihr ein bisschen mehr da auch Bescheid wisst, was so läuft im Lande gemeindemäßig. Und da schauen wir nicht nur auf eine Gemeinde, sondern auf viele. Viele Gemeinden werden erschüttert. Viele Pastoren und Leiter werden erschüttert. Manche, die werden nicht mehr gesehen, wieder andere, die wir gar nicht kennen, die kommen hoch und du denkst, wow, auf ihnen liegt die Salbung Gottes, die Gegenwart Gottes. Und nun fragt ihr euch, ja, warum predigt er uns das? Ich sag's euch, es ist nicht gut, nur für sich allein zu leben, sondern wir müssen sehen, was Gott im Lande tut. Und wir sind ein Teil davon, oder? Und ich will euch sagen, nicht nur die Pastoren und Leiter werden von Gott abgecheckt, wie es in ihrem Leben gerade aussieht, sondern ich möchte behaupten, jeder einzelne Gläubige, jeder, das ist das, was ich wahrnehme. Da gehen Ehezerbruch von jetzt auf nachher, du weißt nicht, wie es geschieht. Und man langt sich an den Kopf, ne? Man kann sich gar nicht vorstellen. Da kommen Probleme plötzlich, die früher gar keine Probleme waren. Ob bei jungen oder alten Menschen, da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Und Gott sucht danach. Also ich habe früher in der Berufsschule, wisst ihr vielleicht, und wir hatten auch Materialprüfungen. Und da waren die kleinen, feinen Haarrisse, die niemand kannte, bei der Belastung, zack, da brach das ganze Ding. Das ist übrigens der Grund manchmal bei Ermüdungserscheinungen bei Flugzeugen. Deswegen ist es nicht so gut, wenn die zu lange gefahren werden oder geflogen werden, weil da eben Ermüdungserscheinungen hereinkommen. Das gibt es auch bei Christen. Ich habe festgestellt, Der Herr ist am Wirken, dass alle alte verborgenen Sünden, die du sagst, da denkt niemand mehr dran, die bringt der Herr jetzt hoch. Jahrzehnte zurück, plötzlich sind die wieder da. Deswegen sage ich, hey, hab keine wirklich Leichen im Keller, verborgene Sünden nenne ich die Leichen im Keller. Irgendwann stinken die so stark und wenn du sie schon eingemauert oder betoniert hast. Es ist wichtig und so ist es so zur Zeit, dass viele Menschen zu uns nach Hause auch kommen und räumen ihr Leben auf. Jetzt erst ein junger Mann, den kenne ich schon von ganz klein, jetzt muss ich hochgucken. Ne? Und er sagt, ja, jetzt gehe ich voll, keine Füllrohr mit Gott. Ich will alle Sünden bekennen, alles. Und wir haben wirklich gründlich aufgeräumt mit allen Dingen. Und jetzt konzentriere ich mich auf den Herrn. Ich will nicht mehr im Internet rumsurfen oder irgendwo abhängen. Das ist nicht gut für mich, sondern ich will außer meinem Beruf und so möchte ich die Bibel studieren, will mehr gegründet sein im Wort Gottes. Das ist das, was ich erlebe oder auch in Hauskreisen oder Jugendkreisen werde ich manchmal eingeladen. Und es ist erstaunlich, wie die jungen Leute, ja, wir wollen das hören vom Opa. Wollen die hören, wie sie leben können, wie sie offene Türen zumachen können, die sie offen haben für okkulte Mächte. Gib dem Teufel keinen Raum. Und es gibt so viele, viele, ja, einfach viele Bereiche in unserem Leben, wo der Feind angreift. Und ich habe festgestellt, es ist wie früher, wenn die Armeen eine Stadt oder eine Burg oder was eingenommen haben, da haben die Späher haben gesucht, wo ist die schwächste Stelle? Und da haben sie die ganzen Kräfte konzentriert. Und da stelle ich auch bei mir fest, der Feind konzentriert seine ganze Kraft auf meine Schwachstellen. Ja, das ist wahr. Ja. Und so allmählich nähern wir uns dem Thema von heute, nämlich Leiden nach dem Willen Gottes. Er konzentriert sich genau auf meine, auf deine Schwachstellen. Wo du gut abgesichert bist, ist nicht. Und er konzentriert sich vor allen Dingen auf die offenen Türen. Wie viele Filme haben wir schon gesehen, wenn da der Feind, egal was es auch ist, eine Stelle bricht er durch und dann wird die ganze Stadt eingenommen. Oder die ganze Burg. Und so ist es bei uns auch. Und deswegen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wo sind meine Schwachstellen? Oder sind da noch offene Türen, wo der Feind rein kann? Und da brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus. Du schaffst es nicht. Immer mehr, und das war auch jetzt, seit ich bei euch war, ganz enorm in unserem Leben, wo wir festgestellt haben, da sind vielleicht noch Anrechte von den Vorfahren da. Ja, aber in Jesus Christus bin ich doch eine neue Kreatur. Alles ist doch neu geworden. Ja, das stimmt schon. Aber hauptsächlich im Geist, ihr versteht. Aber da bleibt noch die Seele. Da bleiben noch Erbanlagen. Leute, die sind da. Tu doch nicht so. Und für die Erbanlagen, da kannst du nicht mal was dafür. Und da haben wir oft Kämpfe. Also mir geht es so. Da haben wir oft Kämpfe. Und ich will euch heute die frohe Botschaft sagen, Leute, das ist normal. Du bist nicht unnormal, sondern du bist nur anders vielleicht wie der andere. Aber unnormal bist du nicht. Das ist ganz normal. Du hast halt eine andere Schwäche wie der andere. Du hast eine andere Erbanlage wie der andere. Aber wir sitzen alle im selben Boot. Und das Gute ist, Es ist nicht der Teufel, der mit uns willkürlich machen kann, was er will. Das ist nicht so, sondern es ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass wir um des Namens Jesu willen leiden. Und worunter leiden wir, wenn wir ganz ehrlich sind, am meisten? Ich leide am meisten unter mir selber. Nicht unter meiner Frau, nicht unter den anderen, sondern unter mir selber. Und seht ihr, je mehr, dass wir unter uns selber leiden, umso größer wird Jesus. Umso größer wird das Kreuz in unserem Leben, was Jesus am Kreuz getan hat. Umso größer wird die Gnade, umso größer wird das Blut Jesu, das die Kraft hat, mich zu reinigen. So wie der Paulus sagt, so wart ihr heute aber, okay? Die waren auch nicht viel besser. Die hatten vor 2000 Jahren genau die gleichen Probleme, vielleicht noch größere. Und die Bibel sagt, bevor Jesus wiederkommt, sind es wie Zeiten zu Lot, ja, Sodom und Gomorra und zu Noahs Zeiten. Die zwei Bilder werden gebracht. Leute, und das sehen wir alle vor unseren Augen. Und wir hocken dort in Sodom. Wir sind dabei, die Rettungsarche zu bauen, nämlich Menschen zu retten, bevor Jesus wiederkommt und bevor das Chaos losbricht. Denn wir leben noch nicht in der Zeit der Zornesgerichte, sondern in der Zeit der Gnadengerichte. Denn Gott will, dass alle Menschen zum Rettung kommen. Und versteht ihr, das sind die Pläne Gottes. Und wenn ich Dinge begreife, dann tue ich mir leichter. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber so kommt eines nach dem anderen zusammen. Ich habe mich ja so sehr auch, letztes Mal, wo ich bei euch war, haben wir auch über den Willen Gottes geredet. Und die letzte Bibelstelle, die wir gelesen haben oder die ich erwähnt hatte, war 1. Timotheus 4. Und ich lese nochmals 1 bis 5. Noch eins, liebe Geschwister, wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr tut das auch. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr weitere Fortschritte darin macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, oder es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden freihaltet. Jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Gottes Wille, unsere Heiligung. Und genau darum geht's, denn dieser Heiligungsprozess ist nicht nur ein Problem in jungen Jahren. Ich dachte immer, ja klar, als ich jung war und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich die 70 schon ein Weilchen gerissen. Und da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Also das war damals so und es war heute so. Sodom und Gomorra zum Beispiel, das gute Beispiel des Alten Testamentes, das wird jetzt wieder weltweit eingeführt. Und ich kann euch noch etwas sagen, leider hatte ich in den letzten Wochen mehr wieder mit Dämonen zu tun, mit satanischen Angriffen und habe auch mehr über Satanismus und so weiter erfahren, obwohl ich gar nicht interessiert war eigentlich. Aber im Gebet und im Gebet für andere und Befreiung war das. Und da habe ich begriffen, der Satanismus will wieder, dass die Dämonen sich mit den Frauen verbinden. Und dass wieder diese Riesen der Vorzeiten, ne? Ja, vor Noahs Zeiten, könnt ihr alles lesen, dass die wieder entstehen. Das heißt also, Menschen, die nur zur Hälfte Menschen sind, zur anderen Hälfte Dämonen, um die Welt zu regieren. Und dazu kommt der ganze Gender-Wahnsinn, wie ich ihn nenne. Das ist nichts anderes, diese Vorbereitung. Oder man könnte auch sagen, Satan will durch diese Gräuelsünden, die in der Bibel deutlich stehen, will Gott so sehr durch die Menschen reizen, dass Gott die Geduld ausgeht, weil zur Zeit Noahs heißt, hat Gott gesagt, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Und genau da wird Gott gereizt bis ins Äußerste. Und in die Zeiten laufen wir. Leute, und die dämonischen Mächte, die sind um uns. Und die wollen unsere Schwächen, wo die auch immer liegen, auch unsere negativen antigöttlichen Veranlagungen, wo die auch immer liegen, wollen die dämonischen Mächte verstärken. Glaubt mir, ich weiß, von was ich rede. Denn ich befreie die Leute davon und die sind nachher wie rumgedreht. Es ist unwahrscheinlich. Und in der Mehrheit, und das muss ich auch sagen, sind die Leute gar nicht selber in Klammer schuldig, sondern haben das irgendwie schon von ihren Vorfahren mitbekommen. Das ist auch meine Erfahrung aus der Seelsorge. Und da kannst du nichts dafür. Aber gute Nachricht, Jesus Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, nur er kann es. Menschen können da nicht helfen. Aber nur, dass ihr wisst, in welcher Zeit das wir leben. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und ihr seht, nach wie vor scheint es so zu sein, dass das sexuelle Gebiet das Hauptgebiet satanischer Mächte sind. Ich habe ein kurzes Interview begonnen anzusehen, hatte nur keine Zeit, wo eine ehemalige Satanistin im Evangeliumsrundfunk Zeugnis gegeben hat, wie sie frei wurde. Und sie sagte, ja, was mich faszinierte war, wir haben da übernatürliche Dinge machen können und vor allen Dingen war es so, wir hatten eine sexuelle Großzügigkeit und Freizügigkeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ach doch, schon ansatzweise. Genau das sind die alten Waffen des Teufels und der dämonischen Mächte. Und ich dachte nachher, sie hatte eine echt so eine wunderbare Ausstrahlung, ich konnte es fast nicht glauben, dass diese junge Frau damals so stark drin war. Die war so befreit. Wer hat sie frei gemacht? Jesus. Also ihr seht, das ist die Heiligung. Gott will die Heiligung und während des Heiligungsprozesses leiden wir. Sorry, ich hab's probiert nach allen Richtungen. Es geht nicht. Wir leiden, wie Jesus am Kreuz gelitten hat, für unsere Sünden. Wir leiden aneinander, wir leiden an uns selber. Und von daher, aber da Gott ja rein ist und der Heilige Geist heilig ist, will er, dass wir da Fortschritte machen, so wie es hier heißt. Wir sollen in unserem Verhalten Gott gefallen und gleichzeitig den Menschen. Dieser 1. Thessalonicher 4,4 kann unterschiedlich übersetzt werden. Da heißt es, jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Der Urtext gibt zwei Möglichkeiten, diesen Text auszulösen. Einmal sein eigenes Gefäß kann man so übersetzen, also sein eigenes Gefäß, das wäre mein Körper, das ist gut. Es kann aber auch übertragen werden auf eine Ehefrau oder auf einen Ehemann, dass wir im Umgang miteinander so vorbildlich sein sollen, dass es Gott und den Menschen gefällt. Also sowohl in der Partnerschaft wie auch an mir selber. Und das gefällt mir. Und wir wissen aber, dass wir dazu Gottes Hilfe brauchen. Gut, ich denke, das reicht mal für jetzt nur, dass ihr wisst, diese Angriffe, die sind da und das Leiden an sich selber ist da. Die Medien sind voll, die Verführungen sind voll von allen Dingen. Da hatten wir es früher viel leichter. Die jungen Leute haben das heute viel schwerer. Aber Gott wird uns dabei helfen, dass wir den Sieg haben, selbst wenn wir immer wieder mal fallen. Okay? Es ist wichtig, dass wir das wissen. Nun gehen wir an den nächsten Text, nämlich der Punkt 2, nämlich tiefer in das Leiden als der Wille Gottes. Und da gehen wir in 1. Petrus 3, 13 bis 17. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihrem Drohen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit, doch antwortet freundlich mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute dann etwas Böses euch nachsagen, werden sie beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus die Lügen straft. Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Also wenn wir jetzt nun diesen Kampf, von dem wir gehört haben, mehr oder weniger erfolgreich bestehen, der Kampf mit uns selber, der Kampf mit den Anfechtungen dieser Welt, kommt auch noch der Kampf dazu, nämlich dieses Leiden um Jesu Willen. Wobei ich glaube, dass wenn wir Richtung Heiligung gehen, das heißt, dass alle unsere Lebensbereiche, unser Körper, unsere Gefühle, unsere Seele, unser Geist, alles unter die Herrschaft Jesu kommen, dann ist es natürlich auch ein Stück weit Leiden um Jesu Willen. Das, was wir vorher hatten. Versteht ihr? Weil die Welt hat ja das so nicht, sondern, naja, die sagt, naja, ich genieße das Leben, ich lebe mich aus, aber man weiß, dass der Preis sehr hoch zu bezahlen ist. Denn der Lohn für die Sünde ist immer noch der Tod. Und da sehe ich sehr viel, wie viele Menschen dann ein sehr zerstörtes Leben haben. Und ich sehe das, wenn wir das vergleichen, auch altersgemäß, wie die meisten Menschen dann im Alter dann auch ziemlich kaputt sind. Oder vor der Zeit sterben, auch wegen diesem. Das ist also nach wie vor so. Also dieses Leiden um Jesu Willen ist sicher auch das Leiden an sich selber. Aber nun kommt hier das Leiden noch, dass wir angegriffen werden von den anderen Leuten. Also wenn du dann dein eigenes Leben so auf der Spur hast, dann nehmen die Angriffe zu, nicht ab. Leider. Also die Angriffe nehmen zu. Der Feind will nicht, dass es Leute gibt, die wirklich so leben, wie Jesus gelebt hat. Der will das nicht. Und deswegen gehen dir die Leute aus dem Weg vielleicht, denn die Bibel sagt, alle, die gottselig leben wollen oder nach den Ordnungen Gottes leben, müssen Verfolgung leiden. Und das ist, dass die Leute schlecht reden voneinander. Geht doch mal in christlichen Kreisen und wenn ihr da miteinander irgendwelche Filme oder so anschaut oder auch unter jungen Leuten und du sagst, hey, aber solche Filme schaue ich nicht mehr an, dann bist du der Außenseiter, da bist du ausgestoßen, da bist du rückständig, da bist du gesetzlich, dann bist du daneben und so weiter. Ach. Und da wird dann gesagt, na ja, also so kleinlich ist Gott nicht und Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben und so weiter. Da kommen viele Ausreden. Und sofort bist du der Außenseiter. Und wisst ihr, dass die Christen andere Christen am meisten fertig machen? Die, die konsequent mit Jesus leben, haben die größeren Anfechtungen von den Mitchristen, nicht von der Welt. Von der Welt, da sagen sie, ja, ja, hey, mein Bruder, haben sie gesagt, dein Bruder ist halt ein bisschen daneben, das war wohl ich, oder mit anderen Ausdrücken, aber okay. Ich bin eben ein besonderer Extremer, der extrem Jesus nachfolgt, nicht? Und was weiß ich, welche Worte das da alles gibt. Aber dann bist du klar sortiert. Aber ich sage dir, wenn du klar mit Jesus gehst, dann wollen die meisten Christen nichts mehr mit dir zu tun haben. Die Wiedergeborenen, Geisterfüllten. Ich sage nicht die, die irgendwo in eine Kirche gehen. Nein, 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 nein. Ja, so ernst. Aber halt, ich will doch mein Leben noch genießen. Ich will doch noch was haben von meinem Leben, sagen dann die Leute. Aber was das ist es. Leute, ich sage euch, selbst wenn du Gutes tust, selbst wenn du dich in der Gemeinde engagierst, kann sein, dass die Leute das dir negativ auslegen. Das ist das, was ich in den letzten 30, 40 Jahren erlebt habe. Leider. Also, ihr müsst wissen. Und trotzdem, ich merke, nach außen, wenn unser Leben in Ordnung ist, hat sich das bei uns unwahrscheinlich positiv ausgewirkt. Leute, die früher gegen uns waren, also da spreche ich jetzt von sogenannten Nichtgläubigen, also die nicht zur Kirche gehen, die sehen ganz deutlich, wie unser Leben aussieht. Und die sagen, okay, der ist zwar daneben, aber leben tut er gut. Ja, aber seine Ehe ist in Ordnung. Oh, seine Kinder, seine Enkel, ja, schon so lange verheiratet. Schaut ungewöhnlich, ne? Ja, und so weiter. Da man heute Lebensabschnittspartner hat und so weiter. Ne? Für alles hat man heute einen Namen. Auf jeden Fall ist es so, der Luther, der übersetzt hier und unwahrscheinlich hier im Vers 16, dass er mit den guten Taten das Maul der Ungläubigen stopft. Sagt der Luther. Ne? Ach. Und hier heißt es, dass die Leute beschämt werden, wenn sie unser vorbildliches Leben sehen. Und die Bibel sagt, wenn du leidest aufgrund von guten Taten, dann ist das doch viel besser. Übrigens, warum hat eigentlich Jesus gelitten? Hat er gelitten wegen schlechten Taten? Und hat er nicht gelitten, weil er nur gute Taten tut? Also ihr seht, das ist so, war aber Jesus. Und dann heißt es von Jesus im Hebräerbrief, das, was er litt, dabei, durch das hat er Gehorsam gelernt. Aha, könnte es sein, dass wenn wir an irgendetwas leiden, dass Gott uns lehren will, gehorsamer zu sein? Also eines weiß ich, und das hatte ich euch ja schon gesagt, seit diesem Herzinfarkt vor einem Jahr, ich war übrigens an der Stelle wieder, wo ich umgefallen bin, und das, alle meine Vorstellungen haben dem nicht entsprochen, denn dort gab es keinen Grund umzufallen. Es war weder steil noch was anderes, war schon eben. Aber eines merkte ich an dieser Stelle, ich bin da sehr sensibel, es war da kein guter Geist. Ich hatte dort wirklich einen Todesgeist geortet und habe dann auch gebetet dort an der Stelle und dann war alles gut schon wieder. Und Gott konnte Großes tun. Aber ich möchte sagen, seit dieser Sache, wenn du, ja, ich war ja praktisch gestorben und seither will ich unbedingt gehorsam sein. Ich will gehorsam sein. Welcher Mensch will schon gehorsam sein? Wahrscheinlich, nee, das ist eigentlich nicht so unser Ding. Ja? Aber so war es bei Jesus auch. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, musste leiden und im Leiden wurde sein Gehorsam geprüft vor Gott. Erinnert euch an Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, Gott hat ihn bis aufs Äußerste getestet. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Und Jesus wusste, nur wirklich ein Wort und die Engel wären gekommen, hätten ihn runtergeholt. Aber dann, wo wären wir? In dem, wo er gelitten hat, hat er gehorsam gelernt. Nun, wenn wir leiden, können wir entweder rebellisch werden gegenüber Gott und ich verstehe das nicht und warum gerade ich? Habe ich nicht viel mehr getan als Sie alle? Habe ich gearbeitet, war Gott treu, habe ein vorbildliches Leben geführt und so weiter und so fort? War viel besser wie die anderen in der Gemeinde, habe alles getan und jetzt leide ich. Ja, und jetzt? Ist nach wie vor. Wir lernen Gehorsam. Und Leiden soll uns eigentlich näher zu Jesus bringen und nicht weiter weg. Das ist der Grund. Näher, mein Gott, zu dir, das ist auch so ein alter Chorus, den singe ich immer wieder, egal wie alt er so ist. Singet mein Herz zu dir näher, mein Gott, zu dir. Genau darum geht's doch. Versteht ihr? Und wenn wir jetzt schon ihm nahe sind, tja, wenn wir dann sterben, dann sind wir schon bei ihm. Kein Unterschied. Weil wir ja schon ganz nahe bei ihm sind. Und das will Gott, versteht ihr? Das will der Herr. Und weltweit leiden die Christen sehr. Und überall, wo sie leiden, wächst das Evangelium. Die rennen nicht davon. Nein, ganz im Gegenteil. Noch mehr kommen zum Glauben. Noch mehr. Habe eine Geschichte gehört, da war so in der Reformationszeit in England, waren zwei ganz führende Bischöfe und da ging es dann eigentlich auch um die richtige Taufe und um das richtige Verständnis von der Eucharistie. Und da ging es darum, ob jetzt wirklich, weil die katholische Kirche lehrt ja, dass Jesus immer bei jeder Eucharistie wieder neu geopfert wird. Und das war auch dort das Thema. Und da wussten die Bischöfe im ganzen Land, wenn wir da an dem Punkt einknicken, dann gehen Tausende und Abertausende verloren. Und die hätten nur sagen müssen, ja, man kann es auch so sehen und man kann es so sehen. Und schon hätten sie ihr Leben gerettet. Das hat stark zu mir geredet. Man kann es so sehen oder so sehen. Aber sie haben gesagt, nein, man kann es nicht so oder so sehen. Jesus ist nur ein einziges Mal geopfert worden. Nur ein. Und Abendmahl ist nicht ein neueres Opfern von Jesus, sondern das bedeutet, ne? Der Wein ist, bedeutet für uns, nehmen wir im Glauben als das Blut Jesu auf. Und im Glauben nehmen wir das Brot als den Leib Jesu auf. Das ist in Ordnung. Und wisst ihr, die beiden sind dann durch die ganze Stadt geführt worden und wurden dann beide auf dem Scheiterhaufen für ihren richtigen Glauben, nur um dieses kleine bisschen, wir können das so sehen oder so sehen, sind die beiden gestorben. Wisst ihr, was die Folge war? Sie haben noch auf dem Weg gerufen, unser Tod wird für Tausende die Rettung sein. Und das so war's. Eine Erweckung brach aus, weil die Leute sahen, dass die Obersten bereit waren, die Allerobersten für Jesus zu sterben. Hat kräftig zu mir geredet, hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen gehört, diese Geschichte. Also Gott führt solche Dinge. Und versteht ihr, wenn wir, darüber hatte ich ja hier auch schon geredet, wenn wir über den Antichristus und über Verfolgung und über andere Dinge reden, wenn wir so Jesus hingegeben sind, solange es uns gut geht und oder im Leiden, dann kann kommen, was will, wir haben keine Angst. Wow. Ist das nicht gut? Dann kann kommen, was will. Ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Und wenn wir als Menschen auch nicht so letztlich alles kapieren, also ich kapiere wirklich das Leiden noch nicht ganz, muss ich euch sagen. Aber soweit habe ich es begriffen, dass es einfach nötig ist, um in die Herrlichkeit zu kommen. Ob jetzt an mir selber, an anderen Leuten, an unserer Umgebung. Aber Leiden hat nur ein Ziel, näher zu Jesus zu kommen. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Ja, Herr Jesus, wir geben es zu. Wir als Menschen sind sehr limitiert, was das Göttliche anbetrifft. Aber wenn du sogar durch Leiden gehorsam gelernt hast, du hättest sündigen können, bist aber ohne Sünde geblieben, so kannst du uns dabei helfen, dass in unserem Leben die Werke des Teufels zerstört werden, die Sünde, die Erbanlagen besiegt werden und wir verändert werden. Herr, wir wissen, es ist ein Kampf und du kennst den Kampf auch. Und dann die Angriffe aus der eigenen Reihe und die nehmen zu. Wir wissen's, aber doch kommen wir dir näher. Und wenn wir dir näher kommen, kommen wir deiner Herrlichkeit und deiner Heiligkeit näher. Und die Menschen um uns herum, sie brauchen die Lichter, die leuchten jetzt in der Dunkelheit. Die brauchen wirklich ein wahres Weihnachtserlebnis, Frieden auf Erden bei den Menschen, seines Wohlgefallens. Jesus, wir preisen dich, dass du Mensch wurdest, geboren in einem Stall, dass du uns gezeigt hast, wie der Mensch leben soll und dass du gehorsam warst bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat dich Gott erhöht und hat dir einen Namen gegeben über alle Namen, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen und müssen alle Knie, die auf Erden sind, unter der Erde und im Himmel, und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Und so ehren wir dich, den Ewigen, den Heiligen. Herr, und nun bitte ich dich, auch wenn wir durch manche Anfechtungen gehen, und wir gehen offensichtlich durch diese Zeit, hilf uns, dass wir trotzdem deinen Geburtstag sehr fröhlich in der engen Gemeinschaft mit dir und dem Vater feiern können. Ja, Frieden auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und Herr, lass uns dazugehören und auch unsere lieben Freunde überall. Und Herr, wo Not ist gerade, wo Streit ist in den Gemeinden, wo die Pastorenleiterschaft angegriffen sind, wo es wirklich um Sein oder Nichtsein geht, um dein Reich, da bitte ich dich um übernatürliches Eingreifen, dass dein Friede, deine Versöhnung dort geschehen möge, dass wir uns demütigen, nicht Recht haben müssen, sondern einander höher achten als uns selbst. Ich danke dir dafür. Und so sei ganz besonders auch deine Segen und auf diese Gemeinde, auf jeden Einzelnen, ob sie nun hier sind oder nicht, oder auch denen, die diese Predigt hören, sei ihnen nahe. So, dass es Licht wird in unserem Leben und wir Licht sein können für andere. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Amen.